Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge von den Bunten Kitteln. Wir haben heute Nadja Rakowitz zu Gast. Nadja Rakowitz ist Medizinsoziologin und Geschäftsführerin des Vereins Demokratischer Ärztinnen und Ärzte und im Bündnis Krankenhaus statt Fabrik aktiv. Und auch mit dabei ist wieder Anita. Hallo Anita.
Hallo Nele.
Und zusammen mit Nadja Rakowitz und Anita wollen wir uns heute nochmal das DRG-System näher angucken. Wir hatten ja schon in der letzten Folge ein paar grundlegende Aspekte des DRG-Systems beleuchtet und besprochen und würden da in dieser Folge nochmal näher einsteigen. Und ich würde sagen, dann fangen wir gleich mal an.
Vielen Dank, Nadja, dass du dich bereit erklärt hast für das Interview.
Hallo.
In unserer vorherigen Podcast-Folge haben wir quasi schon ein bisschen so grundlegende Tatsachen zum DRG-System dargestellt. Wir hatten erklärt, was das Ganze ist und auch so ganz grob, wie es dazu gekommen ist. Jetzt würden wir ein bisschen mehr gern auf Details eingehen und vielleicht auch auf Bewertung und Beurteilung. Ich glaube, da bist du viel besser drin als wir, die wir uns das ja nur aus Literatur erlesen.
Soll ich noch kurz was zu mir sagen, oder?
Ja, sehr gern. Also wir konnten nur herausfinden, dass du Medizinsoziologin bist.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich arbeite zwar für die demokratischen Ärztinnen und Ärzte als Geschäftsführerin, also das heißt, ich mache die Geschäftsstelle und mache von Briefe eintüten über Pressearbeit und Stellungnahme bis Vorträge und Veranstaltungen organisieren, alles. Ich bin aber keine Ärztin. Und insofern kann ich natürlich auch nur bedingt aus der Praxis reden. Ich habe viel Kontakt natürlich mit Ärztinnen und Ärzten. Ich mache auch Bildungsarbeit für Verdi und habe insofern auch viel Kontakt zu allen möglichen Beschäftigten im Krankenhaus. Aber ich selbst kann sozusagen auch nicht aus der Praxis reden. Praktiker seid ihr ja auch selbst, ne?
Ja, ich glaube, die Praxis, das erleben wir. Aber was sind die ganzen Hintergründe dazu? Ich glaube, da steckt doch mehr dahinter.
Mich würde auch noch interessieren, bevor wir einsteigen vielleicht, wie du überhaupt zu dem Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte kamst und wie es auch dazu kam, dass du im Bündnis Krankenhaus statt Fabrik aktiv geworden bist.
Also ich habe in Frankfurt politische Wissenschaften und Soziologie studiert und habe danach, nach meiner Promotion, für 5 Jahre im Institut für medizinische Soziologie bei Hans-Ulrich Steppe gearbeitet. So kam ich zu diesem Gesundheitswesen-Thema. Wie ich zu Hans-Ulrich Steppe genau kam, kann ich euch mal in der Kneipe erzählen. Also ich war da wissenschaftliche Mitarbeiterin und musste mich also irgendwie in die Gesundheitspolitik dann da einarbeiten. Und wir haben da größtenteils Lehre und Forschung gemacht. Also Medizinstudierende, die Medizinsoziologie ja fürs Vordiplom, wie heißt das bei den Ärztinnen, bei den Medizinern?
Das Physikum.
Fürs Physikum gebraucht haben. Für die haben wir da Seminare gemacht und ansonsten eben so Forschung und so. Hans-Ulrich Steppe selbst ist eines der Gründungsmitglieder des Vereins Demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Und über den, wir hatten da so einen Arbeitskreis, wo auch der Winfried Beck, der frühere Vorsitzende, mit dabei war, wo wir sozusagen die Medizinsoziologinnen und die Praktiker zusammen diskutiert haben über Gesundheitspolitik. Und so habe ich diesen Verein kennengelernt und sehr viel gelernt über das Gesundheitswesen durch diese praktische Brille, muss ich sagen. Also das finde ich oft viel interessanter als das, was die Soziologen sagen. Und ich glaube, ich habe von denen auch viel mehr gelernt, also von euch Praktikern über das Gesundheitswesen, als von diesen Soziologen oder Ökonomen. Das ist bis heute so, auch im Bündnis Krankenhaus statt Fabrik. Und da bin ich dann raus aus diesem Institut, weil der neue Chef, der Nachfolger von Uli und ich, wir konnten nicht so zusammen, und die demokratischen Ärztinnen und Ärzte haben eine neue Geschäftsführerin gesucht, weil der Verein sozusagen mit den Gründungsmitgliedern auch alt geworden war und irgendwie ein bisschen einen neuen Wind gebraucht hatte. Und da haben sie gehofft, dass ich das irgendwie machen kann. Und, ja, ich nehme an, dass Sie irgendwie auch so ein bisschen zufrieden sind damit, was wir da seitdem auch erreicht haben. Der Verein wächst, er verjüngt sich total. Wir haben also ganz viele junge Mitglieder, Medizinstudierende und junge Ärztinnen und Ärzte und sind wahrscheinlich einer der wenigen linken Vereine, die so einen Zulauf haben. Andere, die ich kenne, die sind eher sozusagen am Absterben, die solche Kleinvereine, die aus dieser Zeit der 70er Jahre kommen.
Kannst du irgendwie sagen, warum gibt es da aktuell auch so einen Zulauf, gerade von jüngeren Ärztinnen und Ärzten?
Also der eine Punkt ist, da kommen viele aus solchen Zusammenhängen von Medibüros und Medinetzen, die ja hier im Land diejenigen versorgen, die keine Krankenkassen, also die keinen Zugang haben zu Krankenkassen oder die illegalisiert hier leben oder alle die durch die Maschen fallen. Und die aus solchen Zusammenhängen kommen oder auch aus so Flüchtlingsinitiativen, die werden da politisiert und merken, dass dieses Gesundheitssystem doch einerseits wahnsinnig teuer und gut sein kann und andererseits für die vulnerablen Gruppen und die Ärmsten der Armen doch irgendwie große Barrieren hat und Hürden, dass sie da nicht reinkommen oder das nur über Bezahlung und. Und der andere Punkt ist, wenn die Leute anfangen, dann im Gesundheitswesen arbeiten zu müssen, dass sie merken, in was für eine ökonomische Maschinerie sie da kommen, in diesen Krankenhäusern und wie brutal da schon die Zustände sind, womit ich jetzt nicht die Kolleginnen meine, sondern die strukturelle Dynamik, die da drin steckt mit dieser Ökonomisierung. Und da gibt es einfach viele, die sich denken, so reime ich mir das auch zusammen, so will ich nicht mein Leben, mein Berufsleben lang arbeiten. Und die suchen dann, wenn sie in Studienzeiten hat man ja noch oft so politische Zusammenhänge, die dann verloren gehen, wenn man vom Studium wechselt in die Arbeit, womöglich eine andere Stadt zieht und dann ist man plötzlich auf sich zurückgeworfen, oft als Individuum und hat keine Zusammenhänge mehr. Ich glaube, da ist auch der VDE auch so ein bisschen so ein Zusammenhang, wo man diese Zumutungen, die man da erlebt, einfach diskutieren kann.
Ja, das ist ja auch ein wichtiger Grund, wieso sich Bunte Kittel überhaupt gegründet hat.
Ja.
Also auch viele von uns haben diese Erfahrungen, die du gerade beschrieben hast, im Gesundheitswesen gemacht. Und,
ja, das glaube ich, dass wir da sicher ganz viele Gemeinsamkeiten haben in der Perspektive, in der Motivation, warum wir uns zusammenschließen.
Mhm.
Ja. Und das Bündnis Krankenhaus statt Fabrik, das haben wir in dem Moment, wo wir verstanden haben, wie dieses DRG-System tatsächlich funktioniert haben wir am Anfang auch nicht, muss ich sagen. Ja, also anfangs haben wir gemerkt, das ist eine Ökonomisierung, eine Privatisierung oder so, aber wie die Dynamik, wo die herkommt und wie das sich dann auswirkt, das haben wir auch eine Weile gebraucht, um das zu verstehen. Und wir hatten auch Arbeitskreise am stationäre Versorgung, wo wir das diskutiert haben. Und haben uns dann mit ein paar Leuten von ATTAC, die ja früher schon mal so eine Kampagne gemacht haben, Gesundheit ist keine Ware, mit denen getroffen. Und dann waren da Leute von, am Anfang waren so Verdi-Aktivisten gar nicht dabei, die kamen aber dann schnell dazu. Der Harald Weinberg von der Linken und jemand von der Soltauer Initiative, so eine kleine Initiative, die aus der Psychiatrie kommt. Mit denen haben wir angefangen, darüber zu diskutieren, dass man eigentlich eine Kampagne machen müsste zur Abschaffung der DRGs. So. Und das ist schon eine ganze Weile her, das war 2014 oder so, oder noch früher sogar. Und dann haben wir uns langsam zusammengerauft und haben dann irgendwie einen Namen gefunden und wie das so ist, ja, das werdet ihr auch kennen. Und inzwischen kamen dann eben auch Landesfachbereiche von Verdi dazu, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Und seit letztem Jahr ist jetzt Verdi Bund ordentliches Bündnismitglied, wobei ordentlich in unserem Bündnis nichts heißt, weil wir sind keine formale Struktur. Also wir haben keinen Verein und wir haben keine richtige Geschäftsstelle und sonst was, sondern eine Homepage und einen politischen Zusammenhang, der ganz gut arbeitet. Inzwischen gehört auch die Interventionistische Linke dazu und so ein paar Bürgerbündnisse für mehr Personal, dieses Verein Solidarisches Gesundheitswesen und noch so ein paar andere. So.
Spannend, ja, vielen Dank für den ersten Einblick.
Kannst du uns einmal erzählen, wie es denn dazu kam, dass das DRG-System eingeführt wurde? Was verursachte die Änderung von diesen vorher tagesgleichen Pflegesätzen hin zu dem DRG-System dann?
Also ich würde da weit zurückgehen in die Geschichte und würde interpretiere das immer so, dass wir bis ja in die 70er, in die 80er Jahre hinein im Gesundheitsbereich große Bereiche hatten, die nicht kapitalistisch durchökonomisiert waren. Die Krankenhäuser waren bis in die 80er Jahre öffentliche oder frei gemeinnützige. Sie waren nicht profitorientiert. Das konnten sie auch gar nicht sein, weil bis 1984 es ein gesetzliches Gewinnverbot gab. Jetzt hatten wir aber ja schon in den 70er Jahren, Ende der 70er, eine große Weltwirtschaftskrise im Zuge derer die Wirtschaftspolitik sich ja gewandelt hat und auch die Vorstellungen davon, wie man kapitalistische Krisen, wie man aus solchen Krisen rauskommt. Stichwort Neoliberalismus. Ja, wir haben ja schon 79 Margaret Thatcher in Chile, der Putsch und dann die Militärdiktatur, wo dann der Neoliberalismus ausprobiert wurde, gerade im Gesundheitswesen. Da leidet Chile bis heute drunter. Die Proteste heute sind darauf zurückzuführen, was damals gemacht wurde. Wir haben dann Ronald Reagan, wir haben Helmut Kohl, das war ja noch eher eine milde Variante. Und dann die SPD und die Grünen, die beinhart neoliberale Politik gemacht haben im Gesundheitswesen. Und das war meines Erachtens der Versuch, genau die Bereiche, die eben bislang geschützt waren vor Profitlogik und kapitalistischer Dynamik, wie diese Krankenhäuser, aber auch ein bestimmt, also die Krankenkassen waren da ja auch noch solidarische Krankenkassen und nicht irgendwie fast schon Unternehmen, wie sie das heute sind. Und das ist man angegangen und hat versucht, das umzuwandeln in einen ökonomischen, in einen Marktbereich. Ja, das kann man auch verfolgen, wenn man sich die Debatten in Sachverständigengutachten anguckt oder auch Gesetze zur Landeskrankenhausplanung. Da sieht man förmlich, wie sich von alle 3-4 Jahre die Formulierungen verändern und irgendwie dieses Marktprinzip da immer weiter reinkommt. Weil sie geglaubt haben, Markt macht das effizienter und Markt macht es womöglich kostengünstiger, weil man Angst hatte nach der Krise, ja, dass die Ausgaben für Sozialversicherung zu hoch steigen. Das ist schlecht für die Arbeitgeber und ihre Position auf dem Weltmarkt. Also hat man von da ab versucht, Kostensenkung zu betreiben, einerseits, und andererseits diesen Bereich zu öffnen für Marktmechanismen. Und das fing dann 84 an mit dem Abschaffen des Gewinnverbots und hat sich dann noch 20 Jahre hingezogen, bis man dann die DRGs eingeführt hat. Da sind dann erste Fallpauschalen schon vorher eingeführt worden und Budgets und Verrechnungen. Und man ist zunehmend weggekommen von diesem System der Selbstkostendeckung. Weil das Zentrale vorher ist nicht diese tagesgleiche Pflegesätze. Das ist nur ein Verrechnungsmodus. Ja, sondern das Zentrale an diesem System vorher war die Selbstkostendeckung. Das heißt, das, was im Krankenhaus gemacht wird, muss bezahlt werden. Dann hat man einen Abrechnungsmodus gefunden und gesagt, wir rechnen das einfach aus, wie viel macht das ungefähr am Tag pro Patient. Das Geld kriegt das Krankenhaus sozusagen während des Jahres als Abrechnungsmodus. Aber am Ende des Jahres gucken wir, was hat es ausgegeben, was hat es bekommen, das Krankenhaus, und ist da eine Lücke nach oben oder nach unten. Dann sind Gewinne zurückbezahlt worden. Oder so sollte es sein. Faktisch haben sie dann vielleicht auch noch mal irgendein Röntgengerät gekauft und es in den Keller gestellt oder sowas. Ja. Oder ein Chefarzt hat sich noch irgendwas finanzieren lassen oder sowas. Aber das war das Prinzip. Und wenn es Verluste gab, gab es natürlich Prüfungen durch die Krankenkasse und. Aber letztlich musste das bezahlt werden.
Das erscheint ja erstmal auch sinnvoll, dass einfach eine Selbstkostendeckung funktioniert und durchgeführt wird.
Und das in einem Bereich, der ja, also man stelle sich das vor bei der Feuerwehr, dass das so wäre wie heute im Krankenhaus, dann würde die Feuerwehr nur bezahlt werden, wenn es brennt. Ja, Und die Feuerwehr wird eben bezahlt, da muss man Geräte vorhalten, da muss man Personal vorhalten und Räume und so weiter. Und wenn es dann brennt, braucht man sie. Und im Prinzip müsste Daseinsvorsorge genauso organisiert sein. Das heißt, man muss Betten vorhalten. Natürlich muss man das irgendwie ausrechnen, wie viel braucht man ungefähr und wie viel braucht man noch an Luft für bestimmte Spitzenfälle oder Pandemiesituationen oder was. Aber das eigentlich sinnvolle Prinzip ist, wenn es Daseinsvorsorge ist, das, was gebraucht wird, muss bezahlt werden. Zumal wir ja in einem Land leben, wo es viel Geld im Gesundheitswesen gibt. Ja, also 10-11% des Bruttoinlandsprodukts von Deutschland werden ins Gesundheitswesen gesteckt. Damit müsste man eigentlich ein gutes Gesundheitssystem ausstatten können.
Ja, gerade das. Also wenn so viel Geld schon drin steckt und dann wurde gesagt, es ist aber zu ineffizient und es ist zu teuer, hat es dann wirklich was gebracht, das umzuändern und das DRG-System einzuführen? Also im Sinne einer Kostenkalkulation?
Nein. Also gemessen an dem Ziel, dass man den Ausgabenanstieg für Krankenhausausgaben, den wollte man bremsen. Das war ein Ziel, was man offen erklärt hat. Gemessen an dem Ziel ist man gescheitert, weil der Ausgabenanstieg für Krankenhäuser ist heute steiler, seit die DRGs eingeführt worden, steiler, als er vorher war. Also das Ziel hat man nicht erreicht. Die anderen Ziele waren, man wollte die Verweildauer verkürzen. Die war ja traditionell relativ lange in Deutschland noch, also Anfang der 90er noch über 2 Wochen Durchschnitt pro Patient. Und das war auch im internationalen Durchschnitt lange. Aber wir haben schon lange vor Einführung der Ökonomisierung eine Tendenz in den deutschen Krankenhäusern, die Verweildauer zu verkürzen, permanent. Also die Kurve geht permanent runter. Man hätte mutmaßlich dafür die DRGs nicht gebraucht. War aber auch mit einem Grund. Ja, da kommen dann solche Vokabeln wie Freiheitsberaubung und sowas zum Zuge. Wobei wir immer argumentieren, dass die Selbstkostendeckung nicht ein Anreiz ist, die Patienten länger da zu halten. Das gab es, das Phänomen, ja, das wissen wir selber, ich weiß das noch, dass man übers Wochenende noch drin behalten wurde und am Montag guckt der Chefarzt noch mal drauf und sowas und eigentlich hätte man längst nach Hause gekonnt. Das lag aber eher an solchen, also hierarchischen Konkurrenzen von Chefärzten und Stationenbelegen, weil eine volle Belegung Renommee und sonst was gebracht hat. Das lag, so ist unsere Argumentation, nicht an dieser Art der Bezahlung. Und wenn es daran gelegen hätte, dann hätte man meines Erachtens, wenn es einem darum gegangen wäre, hätte man andere Mechanismen einführen können, die Verweildauer zu verkürzen. Ja, dann hätte eben es einen Kontrollmechanismus geben müssen, der sagt so, wenn das jetzt für den Patient gut und richtig ist, dann soll er jetzt gehen.
Gibt es denn auch irgendwelche Vorteile von dem DRG-System, die du siehst, oder?
Der behauptete Vorteil war ja immer der, dass man endlich Transparenz herstellen würde über die DRGs, weil man da eine Transparenz hat, was wo gemacht wird, in welcher Anzahl und so weiter. Das mag so sein. Diese Seite der DRGs, glaube ich, könnte man ja auch beibehalten, wenn das so ist. Also mir sagen Krankenhausärzte, die lange vorher schon im Krankenhaus gearbeitet haben, dass das auch in den 80er Jahren hatte man Transparenz darüber, was passiert. Also, aber das, da bin ich irgendwie leidenschaftslos. Wenn die DRGs dafür taugen würden, dann könnte man sie dafür ja verwenden. Das Problem an den DRGs ist aber, dass sie als Preissystem benutzt werden. Das werden sie in vielen anderen Ländern nicht. Wir haben ja die DRGs hier in Deutschland von Australien. Und wenn man sich das australische System anschaut, dann werden die dort nur in ganz wenigen Fällen tatsächlich als Preismechanismus benutzt, sondern sie werden als statistische Instrument, als Tool genommen. Und das müsste man ja nicht aufgeben. Ja? Aber ich würde umgekehrt fragen, was für eine Art von Transparenz hat man denn, wenn man weiß, in diesem DRG XY ist vorgesehen, dass so und so viel Prozent ausgegeben wird von dem Geld, was man für diese DRG kriegt, für die ärztliche Versorgung, so und so viel Geld für die Pflege, so und so viel Geld für den Funktionsdienst, für den Service, für den Hotelservice und, und. Wenn sich dann niemand danach richtet, Das ist ja nicht wirklich so, dass die Krankenhäuser auch so viel Pflegekräfte gehabt haben, wie Pflegebestandteil in den DRGs steckte. Mhm. Diese Regel gab es ja gar nicht. Ja? Also das ist irgendwie ein Kostendurchschnitt, der ermittelt wird, aber der hat ja real keine große Funktion, abgesehen davon, dass man auch keine Transparenz darüber hat, ob die Indikationsstellung überhaupt richtig ist.
Jetzt ist es ja heute so, dass die Pflege aus den DRGs oder aus der DRG-Abrechnung herausgenommen worden ist. Welche Änderung ergibt sich denn aus diesem Umstand?
Also da würde ich erstmal sagen, das ist ein großer Erfolg der Bewegung, die seit sechs Jahren in den Krankenhäusern vonstatten geht, angefangen mit der Charité, mit den Kämpfen um für mehr Personal, mit den Tarifverträgen, Entlastung, mit den Volksbegehren für eine gesetzliche Personalbemessung, mit diesen vielen Bürgerbündnissen für mehr Personal. Das ist aufgrund dieses Drucks entstanden. Das würde ich erstmal als Erfolg verbuchen. Ein Misserfolg ist es aber insofern, es ja erstmal nur die Pflege am Bett betrifft. Also nicht mal alle Pflegekräfte, sondern die Pflege am Bett. Unsere Prophezeiung war, als wir das erfahren haben, das wird den Druck auf die anderen Berufsgruppen extrem verschärfen. Mhm. Und das tritt genau ein. Also ich komme gerade aus dem Seminar zurück, war bei einem Seminar mit Kolleginnen von Helios Krankenhäusern. Und die erzählen, Helios will jetzt 10% Ärzte einsparen.
Weil sie jetzt die Pflege bezahlen müssen, sparen sie dann die Ärzte ein?
Nein. Die Pflege wird ja jetzt aus dem Topf bezahlt. Das Geld für die Pflege kriegt man ja. Mit diesem Gesetz ist es ja so, dass alle Pflege am Bett bezahlt wird, egal wie viele Kräfte man anstellt. Nein, Helios überlegt natürlich, wir versuchen Aufgaben von Ärztinnen an die Pflege zu delegieren. Mhm. Und dadurch können wir diese Tätigkeiten, dann können wir mehr Pflegekräfte einstellen von mir aus, wenn sie ein bisschen fair sind. Ansonsten machen sie das, ohne mehr Pflegekräfte einzustellen. Und dann kann man aber das übers Pflegebudget abrechnen. Das heißt, es ist ja jetzt so, dass die Pflege am Bett aus den DRGs rausgerechnet wurden. Die DRG-Summe ist also geringer. Pflege am Bett wird alles bezahlt. Und jetzt muss man eben gucken, wie kann man aus diesem Rest aus der DRG jetzt noch irgendwie Geld rausschlagen. Und wenn man jetzt bestimmte ärztliche Tätigkeiten der Pflege aufhält, das geht über das Pflegebudget, ja, und dann spart man sich eben die Kosten für diese Ärzte, die man aus der DRG bezahlen müsste. Dasselbe passiert nach unten, sage ich jetzt mal, in der Berufehierarchie. In Bad Tölz hat jetzt Asklepios 9 oder 10 so Serviceassistenten entlassen. Und dann sind sie einfach an die Öffentlichkeit gegangen und haben die Frechheit besessen zu sagen, naja, das Finanzierungssystem sieht ja im Pflegebudget kein Geld für Serviceassistenten vor, weil das gilt nicht als Arbeit am Bett. Mhm. Wenn die in der Küche oder was die Tabletts vorbereiten, ich weiß nicht, was die genau machen. Das stimmt natürlich, konkret stimmt es so, das ist nicht im Pflegebudget, aber das ist natürlich in dem Geld, was in der DRG steckt, drin. Das haben sie der Öffentlichkeit nicht gesagt. Also sie wollten nach außen das so darstellen, als ob im deutschen Gesundheitswesen solche Kräfte eben nicht mehr bezahlt werden. Und deshalb muss Asklepios die leider entlassen. Das ist das Resultat von diesem Herausnahme der Pflege aus den DRGs, dass der Druck auf alle anderen Berufsgruppen massiv wächst. Weil man jetzt ja nicht mehr aus dem Geld für die Pflege die Profite rausziehen kann und die Investitionen tätigen kann und alles das.
Also eigentlich das, wofür gekämpft wurde.
Ja, schlägt unter diesen ökonomistischen Bedingungen immer ein Stück weit um in etwas, was wir überhaupt nicht wollen. Deshalb war unser Argument als Krankenhaus statt Fabrik, und wir haben damals auch Briefe an alle Berufsgruppen, an die Marburger Bund und an die Fachgesellschaften der Medizinerinnen und an den Fachgesellschaft der DVTA, der MTAs und sowas, Briefe geschrieben und gesagt, hört zu, wir müssen doch jetzt eine Kampagne machen, dass alle anderen Berufsgruppen auch rausgenommen werden aus den DRGs. Das muss doch jetzt der nächste Schritt sein, sonst fällt euch das doch auf die Füße. Das passiert jetzt genau.
Ja, dass also das komplette Personal rausgenommen wird daraus und anders bezahlt wird oder rausgerechnet wird.
Das wiederum hätte fatale Konsequenzen für die privaten Konzerne. Weil wenn das über Selbstkostendeckung finanziert, dann könnten sie da keine Gewinne rausziehen, sondern sie müssten nachweisen, wir haben so und so viele Kosten gehabt für unsere Ärzte, für das Pflegepersonal, für die anderen, da, da, da. Und das Geld müssten sie kriegen. Kann man keine Profite rausziehen. Es wird also immer enger werden, ja, für sie und immer unattraktiver in diesem Gesundheitswesen sich zu engagieren, was ja auch in unserem Sinne wäre.
Ja, schätzt du das als realistisch ein, dass auch die anderen Berufsgruppen rausgenommen werden aus dem Abrechnungssystem oder aus der DRG-Vergütung?
Das ist im Moment schwierig zu sagen, also wegen dieser ganzen Corona-Misere, ne? Es gab letztes Jahr im Frühjahr, als man gemerkt hat, oh hoppla, die DRG-Finanzierung sieht ja gar nicht vor, dass wir Betten frei halten für mögliche Covid-19-Patientinnen, die in Massen kommen oder sowas. Da mussten sie sich ja plötzlich irgendwie eine Ergänzung zumindest überlegen zu der Finanzierung durch DRGs, weil die Krankenhäuser ja sonst leere Betten heißt ja kein Geld. Ja, also sie wären ja sonst sofort ein ökonomisches Problem. Ja. Und da gab es eine kurze Phase, wo diskutiert wurde, wir setzen das alles aus mit den DRGs. Wir gehen zurück zur Selbstkostendeckung, wir geben den Krankenhäusern das Geld, was sie 2019 gekriegt haben, und am Ende des Jahres wird abgerechnet, spitz auf Knopf. Hat sich nicht durchgesetzt.
Aber es wurde ernsthaft diskutiert.
Es wurde eine Woche lang wurde das diskutiert, ja, mindestens so. Also was man in der Presse und so mitverfolgen konnte. Und das wird jetzt immer wieder diskutiert. Also der Herr Gass, der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, hat das im Herbst, als es erneut akut wurde mit der zweiten Welle und der steigenden Zahl der Patientinnen und den Verwerfungen, die man darüber hat, dass man einerseits sein Elektivprogramm nicht so weitermachen kann wie normal. Und auf der anderen Seite auch damit, dass sie viele Menschen nicht ins Krankenhaus gehen wollen im Moment, weil sie sagen, naja, die neue Hüfte, da warte ich lieber noch mal ein Jahr, bevor ich jetzt in Corona-Zeiten und so. Das alles hat ja auch zu finanziellen Verwerfungen geführt. Und der Herr Gass hat das jetzt im Herbst letztes Jahr und dieses Jahr im Frühjahr noch mal gefordert, zur Selbstkostendeckung zu kommen, weil das offensichtlich auch ihm inzwischen einleuchtet, dass das sinnvoll ist. Aber dafür ist er dann wiederum zu sehr Kaufmann. Natürlich möchte der nicht irgendwelche Regeln vorgegeben haben für eine gesetzliche Personalquote oder irgendwie Vorgaben gemacht bekommen, wie viele Betten man dann leer zu halten hat oder wie das mit dem Elektivprogramm und sowas ist. Das möchte er dann nicht haben, ja. Weil früher war das Argument ja auch immer gegen solche Quoten von Personal. Das ist allein kaufmännische Entscheidung. Wir sind ein Unternehmen und das sind die kaufmännischen Entscheidungen, wo welches Geld investiert wird. Und das kann der Gesetzgeber einem nicht vorschreiben. War das Argument dafür, dass wir keine Personalquoten haben. Davon ist er noch nicht ganz weg, natürlich. Ja. Aber sie haben sich ja schon mit Verdi zusammen und dem Deutschen Pflegerat darauf eingelassen, jetzt für eine gesetzliche Personalquote, die PPR 2.0, also die einzuführen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, das war Ende 2019. Ja. Hatte Jens Spahn ja gesagt, sie sollen sich mal zusammensetzen und es überlegen. Und dann haben sie ja tatsächlich ein Ergebnis gehabt. Er hatte gehofft, es kommt keins zustande, aber sie haben sich ja geeinigt. Und das ist aber alles mit Corona erstmal untergegangen. Das ist jetzt nicht weiter verfolgt worden. Also Verdi und EKG und die Beschäftigten haben sich ja stark gemacht für eine bedarfsgerechte Personalquote. Das, was der Spahn eingeführt hat, sind die Untergrenzen. Die sind eingeführt worden, indem sie sich einen Professor gekauft haben, der ihnen das ausgerechnet hat und gesagt hat, wir machen das einfach so, wir nehmen die 25% am schlechtesten ausgestatteten Krankenhäuser, mit Personal ausgestatteten Krankenhäuser und sagen, da ist die Grenze zwischen 75% und 25%, ja, und wir müssen die unteren 25 anheben auf das, was über diese Grenze liegt. Damit hat man quasi den schlechten Zustand mit Personalausstattung festgeschrieben und hat nur die absolute Untergrenze, unter der es wirklich gefährlich wird, festgelegt. Das ist aber ja keine Personalquote, keine bedarfsgerechte. Deshalb glaube ich auch, man sollte dieses Wort nicht positiv benutzen, Man sollte nicht fordern, Pflegepersonal Untergrenzen für alle Bereiche oder sowas. Das signalisiert den Beschäftigten im Krankenhaus nur das, was der Spahn da angerichtet hat. Also wirklich den schlechten Zustand festzuschreiben, das jetzt irgendwie einzuführen, sondern was man fordern muss, sind bedarfsgerechte Personalquoten. Das wäre was ganz anderes als Untergrenzen.
Aber es ist ja auch bitter, dass selbst diese Untergrenzen noch nicht mehr eingehalten werden können. Und wenn wir dann schon sagen, das ist eigentlich ja nur das untere Maß.
Ja, und dass man sofort, als Corona kam, letztes Jahr im Frühjahr, wo es ja dann gar nicht so schlimm wurde in Deutschland, war das Erste, was sie gemacht haben, ist, dann setzen wir die Untergrenzen aus. Also können wir die Qualität auch runterfahren unter das Level. Und die Leute können 12-Stunden-Schichten arbeiten. Das war das Erste, was einem da eingefallen war. Also was zeigt, also wie wenig einem dann da doch daran liegt. Und wenn ihr euch die Untergrenzen anguckt, also 20 geriatrische Patienten in der Nacht alleine, ist auch eine Hausnummer.
Ja, das ist sportlich. Ja.
Da bekommt man den Eindruck, dass die Untergrenzen nicht von Menschen gemacht worden sind, die selbst in diesen Bereichen beruflich tätig sind, die gar kein Gefühl davon haben. Ne?
Genau, ganz bestimmt nicht. Der Herr Schreier, das ist ein Ökonom, das hätte ein Fünftklässler hätte das ja machen können, was der gemacht hat. Ja? Man guckt sich an, wie sind die Personalquoten in allen Krankenhäusern. Dann guckt man sich die pflegesensiblen Bereiche an, als ob es welche gäbe, die nicht pflegesensibel sind im Krankenhaus, irgendwie Stationen. Und dann sagt man einfach, die aller schlechtesten müssen jetzt angehoben werden auf die ein bisschen weniger schlechten. So, das ist also rechnerisch irgendwie zustande gekommen. Es hat mit Bedarf null zu tun, weil man ja auch weiß, dass alle Krankenhäuser schlecht ausgestattet sind mit Personal. Das ist ja das Ergebnis der DRGs. Deshalb hat man ja die Regelungen abgeschafft. Es gab ja gesetzliche Regelungen, die hat man abgeschafft, damit man hier Stellschrauben hat, um Wettbewerb machen zu können.
Ja, aber das Ergebnis sehen wir ja auch. Also jetzt vielleicht in der Pandemie noch mal stärker und da wird die Bevölkerung noch mal drauf aufmerksam. Aber so sehr, wie uns die Pflege gerade wegfällt und auch einfach am Rand der Belastung ist, das ist ja sehr kurzfristig gedacht. So können wir das nicht weiterführen. Und auch einmal eine Pandemie heißt ja nicht, dass es die nie wieder gibt. Wir müssen daraus lernen und so etwas kann unserem Gesundheitssystem ja genauso wieder begegnen. Also mit dem DRG-System werden wir da immer wieder mal ganz kurz fahren können. Das wird nicht funktionieren.
Ja, also es ist eine Katastrophe. Ja? Also Sie haben ja von 350.000 VK, also von Vollstellen, auf unter 300.000 Pflegepersonal abgebaut. Und wir sind heute nicht mehr bei dem Stand, bei dem wir Mitte der 90er Jahre waren. Aber bei 2 Millionen mehr Patienten pro Jahr und bei einer Verkürzung der Verweildauer. Also man macht mit weniger Manpower mehr Patientinnen in kürzerer Zeit.
Ja, und da hat man ja auch gesehen, dass das durchaus auch einen Anstieg der Mortalität ergibt.
Das weiß man, dass das ist sozusagen, man geht da über Leichen, könnte man jetzt reißerisch sagen, aber man weiß, das haben Studien aus Kanada und anderen Ländern ergeben, je mehr, also ein Anstieg der Patientenzahl von 6 auf 7 bedeutet einen Anstieg der Mortalität um so und so viel Prozent. Krankenhaus, das weiß man. Und was mir erzählen die Pflegekräfte auf den Intensivstationen im Januar in der Charité oder bei Vivantes, wo eine Intensivpflegekraft auf der Intensivstation 4 bis 5 Covid-19-Patientinnen zu betreuen hatte. Das ist Kriegsmedizin. Ja? Das ist nicht irgendwie Medizin auf dem halbwegs humanen Standard des 21. Jahrhunderts. Ne?
Kennst du denn Zahlen, wie viele Patientinnen und Patienten, als es das Selbstkostendeckungsprinzip noch gab, von einer Pflegekraft betreut worden sind und wie viele das heute sind? Gibt es da so Vergleichszahlen?
Ja, aber den Verlauf der Zahlen, den habe ich jetzt nicht im Kopf. Also ich habe hier einen ÖTV-Lehrfilm noch von einem Intensivpfleger. Da war damals die Quote pro Pfleger ein Patient auf Intensivstation. Auf Normalstation, wie das war, weiß ich nicht. es waren auf jeden Fall deutlich mehr, aber da müsste ich gerade mal in unsere Broschüre gucken, ob wir da die Zahlen haben. Kann ich jetzt auf Anhieb nicht sagen. Es war deutlich mehr. Also Deutschland hat inzwischen die schlechteste Quote in ganz Europa. Also allenfalls so Bulgarien, Rumänien, Griechenland. Also entweder so zerstörte Gesundheitswesen, durch die Krise zerstörte, die haben ähnliche Personalzahlen wie Deutschland. Norwegen, also wenn Deutschland im Durchschnitt 13 Patientinnen pro Pflegekraft im Tagesdienst hat, dann hat Norwegen 5 oder 4 Patientinnen. Ja, so.
Und gleichzeitig gibt ja Deutschland relativ viel Geld aus, auch für das Gesundheitswesen. Das ist ja auch ein Unterschied dann zu den anderen Ländern, die du gerade genannt hattest, die auch einen ähnlichen Personalschlüssel haben,
ja,
denke ich.
Ja. Also wir geben natürlich, weiß nicht, dreimal so viel pro Kopf aus für Gesundheit wie Griechenland oder so.
Und wo fließt das ganze Geld dann hin? Sind es vor allen Dingen die Interventionen, die ja in Deutschland deutlich häufiger gemacht werden und dann auch in die Bürokratie, oder?
Einerseits ja, das mit der Bürokratie glaube ich weniger, sondern wir leisten uns sehr teure Strukturen. Wir haben eine doppelte Schiene von Fachärztinnen im ambulanten, im stationären Sektor. Das gibt's in anderen Ländern nicht. Das führt zu massiver Überversorgung, also gerade so im bildgebenden Bereich und sowas, das hast du ja wahrscheinlich gerade auch angesprochen. Wir haben im DRG-System natürlich eine Überversorgung durch Interventionen, die medizinisch nicht indiziert sind, würden wir sagen. Ja, also.
Das ist gewagt, aber ja.
Ja, aber unsere Zahlen und aber sagen aber auch die Ärzte von den demokratischen Ärztinnen und Ärzten, wir machen im Krankenhaus tagtäglich Körperverletzungen, weil wir Operationen machen, die medizinisch nicht nötig wären. Das sagt aber auch die Technikerkrankenkasse, ja. Haben wir mal eine Untersuchung gemacht und sagen, 85% der Bandscheiben-OPs bei Diagnose Bandscheibenvorfall, das sage ich jetzt in meiner Laiensprache, sind nicht nötig. Es wäre besser für die Patienten, haben die festgestellt, wenn die konservativ behandelt würden, Physiotherapie und Schmerzen.
Ja, aber das wird eben nicht gut finanziert. Das dauert lange, das braucht viel gerade Gesprächsarbeit, das braucht viel Zeit. Also was ist zu unattraktiv in so einem System, was sowas einfach nicht berücksichtigt?
Genau, das sind die Mechanismen, die die DRGs produzieren. Aber das ist natürlich umgekehrt auch teuer, weil das bleibt ja oft nicht bei einer OP, sondern da kommt ja dann noch eine und dann hat man die Zehnerkarte gezogen und diese Maschinerie ist ja auch teuer. Also ist natürlich auch teuer, wenn wir über 35% der Häuser schon privatisiert haben. Die müssen da Profite rausziehen und. Wir haben einen sehr teuren ambulanten Sektor, der völlig dysfunktional organisiert ist, mit Kleinunternehmen, mit all diesen doppelten Facharztschienen und sowas. Das macht das System teuer. Also für Siemens ist das natürlich lukrativ, ja, und für andere Firmen, aber es ist auch für viele Ärztinnen attraktiv als Fachärztinnen und sowas, aber es ist nicht unbedingt für die Gesellschaft rational.
Siehst du denn irgendwie Perspektiven an Veränderungen? Also du hattest vorhin schon ein bisschen angesprochen, von wegen Selbstkostendeckungsprinzip wurde ja kurz wieder diskutiert, also nur vorübergehend für die Pandemie. Bewegt sich da was? Können wir darauf hoffen, dass sich was in der Politik auch bewegt und dass die bereit sein werden, vielleicht gerade angesichts der Proteste im Rahmen der Pandemie, da was dran zu ändern?
Ich habe den Eindruck, ja. Also ich bin da auch mal optimistisch, weil man ja ein bisschen Energie zum Kämpfen auch braucht. Ne? Ich glaube nicht, dass die DRGs, so wie sie waren, vor der Pandemie überleben werden, nach der Pandemie. Ja, es wird von vielen Seiten mindestens mal so ein Mischsystem diskutiert, dass sie sagen, Vorhaltekosten für bestimmte Bereiche plus leistungsbezogene Bezahlung, was dann DRGs meint. Wir werden sicher eine Diskussion bekommen nochmal über die Pädiatrie, die ja nicht lukrativ ist im DRG-System und die ja auch oft geschlossen wird, pädiatrische Stationen. Auch Gynäkologie, Geburtshilfe und sowas. Da wird es sicher Diskussionen geben, welche von diesen Bereichen man vielleicht völlig rausnimmt aus den DRGs. Die werden durchlöchert werden. Ob das mit dem Personal besser wird, das muss man sehen. Also das liegt an solchen Initiativen jetzt auch wie eure und wie Krankenhaus statt Fabrik, an dem großen Auseinandersetzung, die jetzt in Berlin ansteht, von den Vivantes und Charité-Beschäftigten, ja, was da passieren wird. Also das kann ich irgendwie noch nicht voraussehen jetzt. Wird an den Protesten hängen, denke ich mal.
Aber das, was wir sehen, ist ja, dass es, dass viel in Bewegung kommt und viele auch in Bewegung kommen. Und wahrscheinlich ist das auch der erste Schritt erstmal, den wir gehen müssen, um Veränderung bewirken zu können. Das ist ja schon mal ganz positiv,
finde ich. Ja, und es gibt eine Initiative, die gegen die Schließung von Krankenhäusern ist, ja, prinzipiell und so. Da sind wir ein bisschen differenzierter und sagen, naja, also wenn es erstmal eine bedarfsgerechte Planung gäbe von Krankenhäusern, dann kann man vielleicht auch mal ein Krankenhaus schließen, das keiner mehr braucht. Mhm. Aber erst dann und nicht einfach aus ökonomischen Gründen, so wie das jetzt letztes Jahr mitten in der Pandemie in Essen-Nord passiert ist, ja, wo gleich zwei Krankenhäuser geschlossen wurden. Es gibt in diesem ganzen Stadtteil kein Krankenhaus mehr. Aber da gibt es auch Bürgerproteste dagegen und Initiativen und manchmal so Ein-Punkt-Initiativen nur und manche sind noch ein bisschen ungenau in ihren Forderungen, aber das Brett wird sozusagen von ganz vielen Seiten gebohrt. Und es wird natürlich auch von der anderen Seite richtig gekontert, muss man auch sagen. Ja, also es gibt schon wieder eine Diskussion, ob man nicht die aus der DRG herausgenommene Pflege, ob man aus denen nicht eine eigene Pflege-DRGs machen könnte, was die Misere gerade wieder genauso machen würde. Ja, also weil dann wäre man wieder in dieser Preislogik drin. Es gibt nach wie vor die Debatte, Krankenhäuser, also die Krankenhauslandschaft insgesamt zu zentralisieren und weiter zu privatisieren, würde ich sagen. Ja, also das gibt's auch. Ja, es gibt aber auf der ambulanten, also und dann sagen ja diese Gesundheitsökonomen, dann könnte man viele Krankenhäuser zu integrierten Versorgungszentren machen, da wo Ärztemangel auf dem Land ist, jetzt im ambulanten Sektor. Aber am besten macht man das unter privater Vorherrschaft, in einem privaten Konzern. Ja, da müsste man natürlich auch dagegen halten und sagen, das müssen wir anders organisieren. Das müssten kommunale Geschichten sein oder irgendwie, ja, wie auch immer, Non-Profit.
Ja, eigentlich müssen wir gerade noch mehr weg von dem Privaten, weil sonst bleibt die Ökonomie in der Medizin so stark bestehen und wird auch immer stärker, denke ich. Das können wir nicht einfach so zurückdrängen. Die Kommunalisierung nimmt immer weiter ab.
Und ich habe gerade ein Interview gelesen, ist von 2018, mit dem Gründer von Ameus, ja, Schweizer Arzt, heute ein Konzern, hinter dem ein Hedgefonds steht, der die Psychiatrie in Niedersachsen gekauft hat. Und wenn erst mal da ein Krankenhaus irgendwie in der Region ist, ein privates, dann übt das schon Druck auf die anderen aus und die müssen sich dann auch wie ein Unternehmen verhalten. Das stimmt natürlich nur, solange man Konkurrenz hat unter den Krankenhäusern und solange man nicht ein Selbstkostendeckungsprinzip hat, sondern die eben auch in Konkurrenz zueinander stehen. Ja. Und insofern wäre das, das müsste man zurückschrauben.
Also es bleibt spannend. Wir dürfen gespannt sein, was sich alles ergeben wird und weiter kämpfen.
Ja, aber ich glaube, denke, das ist ein dankbarer Sektor, zu kämpfen, weil die Bevölkerung, glaube ich, die Mehrheit der Bevölkerung will kein ökonomisiertes Gesundheitswesen. Es können stockkonservative Leute sein, die ansonsten schlimme Vorstellungen haben. Aber das wollen die nicht. Also da haben wir, glaube ich, eher so die Punkte auf unserer Seite. Das ist kein genuin linkes Anliegen, sondern das sind auch irgendwie die Oma und meine Nachbarin, die 84-jährige Oma von nebenan, wenn ich mit der auf der Straße rede über das Gesundheitswesen. Die wählt bestimmt nicht die Linkspartei und auch nicht die SPD, aber ein ökonomisiertes Gesundheitswesen will die auch nicht. Ja,
ich glaube aber auch gerade, wenn sie es erst verstehen, wie das Ganze so zustande kommt. Menschen müssen das auch erst mal kapieren, was da eigentlich läuft.
Aber dann wollen sie es erst recht nicht mehr privat.
Ja.
Aber das hat viel ja einfach auch noch mit der Unwissenheit zu tun. Ne? Also ich glaube, dass viele, die eben nicht in diesem Bereich tätig sind, gar nicht genau wissen, wie die Finanzierung läuft und dass es die DRGs gibt oder dass eben auch der Personalschlüssel teilweise jetzt darüber sozusagen finanziert wird oder davon abhängt.
Ja, ja, da gibt es viel aufzuklären. Da gibt es allerdings auch, muss man sagen, schon auch so sehr viele so Dokumentationen und so Kontraste, Beiträge und sowas. Das gibt es ja in den letzten Jahren. Ich sammle das auch immer. Ich habe bestimmt 10, 15 solche Filme, die versuchen, das zu erklären und so. Also das ist, glaube ich, ein Thema, was zumindest gespielt wird in den Medien. Ja, viel mehr, glaube ich, als die Propagierung von Privatisierung. Das macht im Moment, die machen es zwar hintenrum ans Weiter, aber propagieren nach außen keine Partei, außer die FDP stellt sich hin und sagt, Privatisierung ist der Königsweg. Also im Gesundheitswesen machen sie das nicht, weil sie wissen, das kommt nicht an. Da hat man Chancen, glaube ich, irgendwie auf Politisierung und auf Unterstützung.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Überblick.
Ja, danke schön.
Bitte schön.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend, was du uns dazu erzählen kannst.
Vielen Dank. Und dann bis dann. Tschüss.
Einen schönen Abend noch. Ja, tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Das war's mit dem Interview mit Nadja Rakowitz. Ich hoffe, ihr habt noch mal ein paar tiefergehende Informationen zum DRG-System mitbekommen. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben unter der E-Mail-Adresse bunte-kittel@posteo.de. Gerne könnt ihr uns auch auf unserer Homepage unter www.bunte-kittel.de besuchen. Hier gibt es auch noch weitere Informationen zu uns, den bunten Kitteln, zum Finanzierungssystem. Es gibt ein paar Videos und Kurzgeschichten, die das Gesundheitssystem oder die Finanzierung des Gesundheitssystems betreffen. Wenn ihr Lust habt, bei uns mitzumachen, uns zu unterstützen oder auch Anmerkungen und Kritik zu äußern, dann meldet euch gerne bei uns. Wir sind gespannt, von euch zu hören und freuen uns, wenn ihr uns auch in der nächsten Folge wieder begleitet. In der nächsten Folge haben wir Professor Wehkamp zu Gast. Er ist Arzt und Medizinethiker an der Uni Bremen und hat sich ganz viel mit Medizinethik und Ökonomie beschäftigt. Dazu hat er vor kurzem auch eine Studie herausgebracht. Ihn befragen wir zu weiteren Aspekten der Ökonomie im Krankenhaus. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, sagt es gerne weiter. Dann bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns mal. Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.